Er hielt ein großes Gastmahl und rief viele. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verständlicherweise bietet uns die Heilige Liturgie am heutigen Sonntag nach von Leichnam, oder wie es früher hieß, in der Oktave von Leichnam, als wir noch eine Oktave hatten. Die Kirche bietet uns die Gelegenheit, über das heilige Gastmahl, in dem Christus genossen wird, weiter nachzusinnen. Denn nie hat man genug gedankt, dem größten Wohltäter an uns kleinen Menschen, der uns mit einer Gabe beschenkte, die uns völlig übersteigt, weil diese Gabe er selbst ist. Ein großes Gastmahl ist das heiligste Altarsakrament. Durch die Größe dessen, der Beruf, durch die Größe der Gabe, hier ist verborgen der Gottmensch unter den Gestalten von Brot und Wein, der sich selbst der Seele zur Speise schenken will. Das heißt, in der Sequenz des Festes, seht dazu, es war Nikus. Er gab sich den Seinen durch seine eigenen Hände hin. Hat Jesus getan im Abendmahlsaal und das tut er immer noch, dass er sich selbst zur Speise gibt. Es ist ein großes Gastmahl oder, wenn man es wörtlich übersetzt, Abendmahl, auch durch die Größe der Liebe, die hier offenbar wird. Die Liebe, die uns ruft, die Liebe, die uns bis zum Äußersten liebt. Und es ist ein großes Gastmahl aufgrund der Größe der Wirkungen dieses Seelenfestmahles. So von Bösen wie von Frommen wird dies heilige Mahl genommen, aber ungleich wirkt dies Brot hier zum Leben, dort zum Tod. Waren auch die Worte der Sequenz von Leichnamsfest. Aber schauen wir auf den historischen Kontext. Im Lukas-Evangelium so ist es offensichtlich, dass das große Mahl die Berufung Israels zur Teilnahme an der Segensmühle des messianischen Reiches, an den Früchten Jesu Erlösung bedeutete. Das heißt, das war der historische, der wörtliche Sinn der heutigen Perikope des heutigen Evangeliums. Und Jesus richtete bemerkenswerterweise dieses Gleichnis an die geistlichen Führer Israels, des auserwählten Volkes, an jene, die für die Aufnahme des Gottesreiches am empfänglichsten hätten sein sollen, es aber am allerwenigsten gewesen sind. Aber unsere liturgische Umdeutung und Zueignung der heutigen Parabel hat ihre Berechtigung natürlich schon dadurch, dass das heutige Evangelium, der heutige Sonntag, wie gesagt, früher in der Oktave von Leichnam stand. Außerdem ist die Teilnahme am irdischen Messiasreich nur ein Vorbild und ein Vorspiel gewesen zur Teilnahme der künftigen Himmelsglorie, dessen Vorgeschmack die heiligste Eucharistie ist. Hier darf der getaufte Christ, das Gotteskind, die tiefste und intimste Vereinigung mit Christus, dem Seelenbräutigam, erfahren und damit einen Vorgeschmack des himmlischen Gottesbesitzes in der beseligenden Anbetung von Angesicht zu Angesicht mit dem dreifaltigen Gott erfahren. Was ist der Mensch, dass Gott unser gedenkt, dass er uns so wahnsinnig liebt, uns zu einem solch vertraulichen Umgang ruft? Denn hier in der Heiligen Kommunion wird Christus der Gottmensch empfangen. Durch die Hände seiner Priester schenkt sich Christus, liefert er sich uns aus. Ist das normal? Verwundert uns das nicht, was die Engel mit Erstaunen erfüllt. Brot und Weinsubstanz verwandelte den Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu durch Christi allmächtiges Wort, das verwundert uns nicht. Denn warum soll Gott nicht aus etwas anderes machen, da er doch alles aus nichts gemacht hat? Und es ist natürlich bekanntlich leichter, aus etwas anderes zu machen, geschweige denn aus nichts etwas. Aber für den lieben Gott gibt es ja nichts Schweres oder gar Unmögliches. Aber was uns verwundert, das ist das Geheimnis, über das wir nie genug nachgedacht haben, dass wir nie genug angebetet und geliebt haben. Das ist die Größe der Erlöserliebe. Hier sehen wir, wie sehr die Liebe erfinderisch macht, auf welche Gedanken die göttliche Liebe von Ewigkeit gekommen ist. Wer wäre auf so eine Idee gekommen, außer unser göttlicher Vater, Freund, Bräutigam und Arzt, Jesus Christus? Nicht in den wildesten Träumen hätten wir solches erwarten dürfen, wenn Gott uns dessen nicht versichert hätte, dann wäre das ganz unglaublich. Und die Worte sind klar, jene Worte, die die Verwandlung von Brot und Wein bewirkt im Abendmahlsaal und sie auch bewirken werden heute in diesem heiligen Messopfer. Das ist mein Leib, mein Blut. Christus hat gesagt, was er gemeint hat, und Christus hat gemeint, was er gesagt hat. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Der Mächtige befahl seinem Geschöpf und die Substanz desselben wurde und wird verwandelt in den Gottmenschen. Aber kann man es glauben und nicht in einem Hunger nach diesem heiligsten Sakrament entbrennen? Ah, der Hunger nach der heiligen Kommunion. Das heißt, man weiß, dass Jesus Christus der Erlöser der Gottmensch ist. Man weiß, dass er wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig ist. Und zwar nicht nur im Moment des Kommunionempfangs, wie manche Heretiker meinen, sondern vom Moment der heiligen Wandlung an, solange die heiligen Gestalten dauern. Wenn man an Jesus Christus glaubt, als den Gottmenschen, dann glaubt man an den Gründer seiner Kirche in seinem Blut, die er auf Petrus gegründet hat und die ihre Legitimität in der heutigen Zeit gerade dadurch nachweisen kann, durch die Nachfolger Petri, die Päpste. Diese Kirche, die Christus gegründet hat, deren Bischöfe die Nachfolger der Apostel sind, das heißt, die haben eine ungebrochene Sukzession von Geweihten, durch Christus geweihten Aposteln, die Bischöfe waren und Bischöfe, die andere Bischöfe geweiht haben. Und wenn man das alles glaubt, wie soll man denn dann außerhalb der sichtbaren Einheit mit dieser universalen Kirche stehen? Es gibt doch nichts Universaleres als die katholische Kirche, das heißt, die alle Orte, alle Zeiten, alle Menschen umfassen soll. Wenn das schon universal ist, dann ist da kein Raum für irgendetwas anderes. Aber wo kommt diese Absurdität her, dass man meint, dass es Leute gibt, die außerhalb der sichtbaren Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen und einen Hunger haben sollen nach der heiligen Kommunion? Diese heilige Kommunion, nicht wo der Mensch sozusagen, der Christ, die Seelenwort Jesu mit ihm ein Fleisch wird in der heiligen Kommunion, das zum Ausdruck bringt, die geistige Verbindung, die geistige Freundschaft, dass man Christus über alles liebt, dass man seine Lehre, seine Wahrheit liebt, seine Kirche liebt. Für jemanden, der zur Kommunion ging und nicht in der sichtbaren Gemeinschaft in der Kirche wäre, wäre das eine Lüge. Genauso wie für die Unverheirateten, wenn wenn es da zu einer fleischlichen Vereinigung kommt, ist das auch eine Lüge. Weil der Körper das ausdrückt, was das Herz nicht gesprochen hat. Also wo kommt diese Absurdität her? Sicherlich nicht aus der Tradition der Kirche, aus der Lehre der Kirche oder aus dem Kirchenrecht. Wie ein unwiderstehlicher Magnet muss Jesus die Herzen zum Opferaltar ziehen und zur göttlichen Speisekammer unserer Tabernakel. Aber das war ja gerade der Grund auch über die Jahrhunderte für die armen Verirrten wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurückzukommen. Warum? Weil sie da Christus in der Heiligen Kommunion empfangen durften. Weil sie da wussten, dass die Lehre die unverfälschte ist. Und dass die Sakramente und das Heilige Messopfer gültig sind. Dass das die Kirche ist in einem Wort, die Christus gegründet hat, die er meine Kirche nennt. Die er auf Petrus gegründet hat. Man muss auch sagen, wenn man diese Worte Jesu wirklich glaubt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann muss man sich im Namen seiner Standespflichten, wenn die einen abhalten, heilige Gewalt antun, um nicht jeden Tag zur Heiligen Messe und zur Heiligen Kommunion zu gehen. Aber im Heiligen Messopfer wird ja der Heiligste Eucharistie zuallererst dem reinigen Gott zum Opfer gebracht. Das heißt, es wird das Gedächtnis des Leibes Jesu erneuert, in dem nicht nur der Gedanke, sondern die Wirklichkeit gegenwärtig wird. Die Heilige Messe ist kein schauspielerischer Akt, das sind keine Passionsspiele oder sowas. Nein, es wird die Realität gegenwärtig. Und so hat es das Konzil gelehrt, finde ich. Das Konzil, das Heilige Konzil von Trient. Und es hat gesagt, dass das Heilige Messopfer dasselbe Opfer ist, wie jenes, das Christus auf Golgatha dargebracht hat, ganz einfach deswegen, weil bei der Heiligen Messe wie auf Golgatha Priester und Opfergabe identisch sind. Nur die Art und Weise, wie das Opfer dargebracht wird, ist unterschiedlich. Durch die getrennte Konsekration von Brot und Wein wird das blutige Kreuzesopfer auf unblutige Weise vergegenwärtigt. Die Früchte der Heiligen Messe, sie sind für alle immens, deren Herzen offen sind. Wenn auch die Heilige Kommunion nicht immer und für alle ist. Damit der Heiligen Kommunion, da muss man sehr aufpassen. Sie macht aus einem geistlichen Leichnam, das heißt einer Seele, der die Gnade fehlt, wie die natürliche Sonne aus einer Leiche ein Aas. Das sakrilegische Kommunionempfang befördert und beschleunigt die innere Verwesung der Seele. Wohingegen die Sonne dem gesunden Leib, dem lebendigen Leib wohltut. So sind eben auch die Wirkungen der Heiligen Kommunion verschieden, je nach Herzensbeschaffenheit. Nahrung der Unsterblichkeit für die Seele im Gnadenstand, in der Freundschaft mit Gott, wohingegen sich der Todsünder sein Gericht ist. Mutter des Lebens, seligste Jungfrau, hilf uns aus der Lebens- und Freudesfülle der Heiligsten Eucharistie zu leben. Sodass unsere Herzen dem Herrn Allzeitlob singen, ob des höchsten Gutes, welches er uns geschenkt, nämlich sich selbst ohne Vorbehalt. Das Allerheiligste Eucharistie-Sakrament ist der höchste Ausdruck der Liebe des Herzens Jesu zu uns. Ein Heiliger hat einmal gesagt, die Eucharistie ist der höchste Beweis Jesu Liebe. Danach gibt es nicht mehr als den Himmel selbst. Möge ihm also an der Kommunionbank nur ein reines, ein liebeglühendes Herz begegnen, das ich ihm ganz schenken kann und will, weil es an sich selbst freies Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.